damit mein Kind sich sicher und geliebt fühlt, braucht es Eltern, die nicht in Schuld versinken, sondern Eltern, die sich aufrichten und sagen, ja, ist was schiefgegangen, in die Hände gespuckt, Puggybär, das kriegen wir nachher besser hin. Los geht's.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Alle 2 Wochen geht es hier um eure Fragen, natürlich nicht ohne Elke Schicke, der Diplompsychologin und systemischen Therapeutin unseres und eures Vertrauens.
Hallo Christine.
Hallo liebe Elke.
So, jetzt bin ich dir zuvor gekommen.
Ja.
Achso, ich wollte auch sagen, nee, nochmal neu. Hallo Tine.
Oh, so. Jetzt fühle ich mich sehr geliebt.
Ja, das ging ja. Das ging
das
ja
geht
einfach.
Ganz schnell. Das
dann gib den Kaffee
schnell.
Zurück und den Kuchen wieder her. Wenn.
Ja. Elke. Wir haben letztes Mal, als wir uns getroffen haben, haben wir über Schuld und Verantwortung bei Kindern geredet. Mhm. Und daran anschließend dachte ich mir, gucken wir uns doch nochmal die andere Seite an, nämlich Eltern und ihre Schuldgefühle.
Oh, wow, wow.
Dazu habe ich nämlich auch eine Mail. Soll ich mal loslegen hier? Liebe Christine, liebe Elke, vorab möchte ich euch sagen, dass ihr eine wundervolle Arbeit leistet, die sicherlich vielen Eltern oft ein warmes und gutes Gefühl gibt.
Ich hoffe.
Ja,
das wäre gut.
Nicht schön. Schon häufiger hat Elke gesagt, dass das Thema Schuld eine eigene Folge verdient und ich möchte euch nun einen Anlass geben. Elke freut sich. Daher stelle ich euch ganz konkret eine sehr unkonkrete Frage. Warum fühlen wir uns als Eltern so oft schuldig, obwohl wir jeden Tag alles geben? Liegt es daran, dass wir zu viel richtig machen wollen? Liegt es an der Flut von Informationen, wie wir am einfühlsamsten auf unsere Kinder eingehen müssen? Oder liegt es an der Angst, unseren Kindern langfristig zu schaden, sodass sie sich als Erwachsene nicht gut genug fühlen? Kurz zum Kontext, meine Tochter ist fast 2,5 Jahre alt und ein echter Wildfang. Sie war schon immer sehr impulsiv und hat ihren eigenen Willen, was ich grundsätzlich total gut finde. Wutausbrüche sind bei uns an der Tagesordnung. Manchmal ziehen sie sich sogar über den ganzen Tag. Sie will dann nicht getröstet werden, sie will nicht angefasst werden und sie will sich auch nicht ablenken lassen. Was sie will, ist ihren Willen durchsetzen. Aber ich kann und will ihr nun mal nicht erlauben, morgens um 6 Uhr TV zu schauen oder Kinderriegel zum Frühstück zu essen oder. Das können wir nur willkommen heißen, diese Einstellung. Heute ist aber etwas passiert, das so noch nie vorkam. Ich habe sie von der Kita abgeholt. Laut Erzieherin war auch alles gut. Und beim Aussteigen wollte sie durchs Auto klettern. Boah, das kenne ich. Voll anstrengend. Was willst du mit deinen Matschfüßen jetzt hier einmal über alle Polster drüber? Naja, nach 2 Versuchen, sie zu überzeugen, habe ich sie mir dann doch geschnappt und bin mit ihr reingegangen. Schon auf der Straße hat sie geschrien, getrampelt, getreten. Als wir in der Wohnung waren, wollte sie immer wieder aus der Haustür. Irgendwann habe ich mich vor die Tür gesetzt, damit sie nicht rauskommt. Sie hat sich immer wieder auf den Boden geschmissen. Als sie wiederholt dabei mit dem Kopf gegen Wand und Boden geknallt ist, habe ich sie genommen und bin mit ihr auf die Couch gegangen. Streicheln, reden, festhalten, damit sie sich nicht verletzt, hat alles nichts genützt. Nach einer halben Stunde ist sie in ihr Zimmer gerannt und hat die Tür zugeknallt. Dann kam sie wieder raus und schnappte sich ihren Nuckel vom Tisch und verschwand wieder im Zimmer. Nach circa 5 Minuten habe ich gehört, sie beruhigt sich langsam. Ich habe gefragt, ob ich reinkommen darf. Antwort: Nein. Das habe ich dann kurze Zeit später nochmal probiert und als ich sie beim 3. Mal gefragt habe, ob wir uns vertragen wollen und ich wieder ein Nein bekommen habe, habe ich ihr angeboten, die Lichterkette anzumachen und die Vorhänge zuzuziehen. Das war okay. Sie wollte weder kuscheln, noch dass ich mich zu ihr lege. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich sie lieb habe und bin rausgegangen. Und dann ist sie ganz allein in ihrem Bett eingeschlafen, zum allerersten Mal. Obwohl ich die ganzen 30 Minuten ruhig mit ihr geredet habe, ihr immer wieder Trost und Nähe angeboten habe, sitze ich nun hier und fühle mich schuldiger als jemals zuvor. Außerdem habe ich Angst, dass dieser Vorfall etwas zwischen uns negativ bewegt hat, weil sie vorher noch nie alleine einschlafen wollte. Ich würde mich freuen, wenn ihr Zeit für das Thema Schuld findet und wünsche euch von Herzen alles Gute. Liebe Grüße, eine Mama. Ein lieber Gruß an dich an dieser Stelle, die du oder der du hier gerade dem Podcast lauschst. Wo auch immer du uns gerade zuhörst, danke, dass du unter all den vielen Podcasts, die es gibt, uns für deine kleine Alltagspause ausgewählt hast. Und weil Alltagspausen nicht nur für uns Großen unheimlich wichtig sind, sondern auch für die Kleinsten, haben wir heute einen richtig tollen Kinder-Podcast-Tipp im Gepäck für alle Kinder ab 2 Jahren. Und zwar den RBB-Podcast Mimi Sandmädchen, den ihr exklusiv in den ARD-Sounds hören könnt. Vielleicht kennt ihr schon den Sandmännchen-Podcast, der bei ganz vielen Familien, auch bei uns übrigens, mit all den schönen Gute-Nacht-Geschichten fest zur Abendroutine gehört. Und mit Mimi Sandmädchen gibt es jetzt auch für die kleinen Ruheinseln am Tag einen Podcast, der Kinder dazu einlädt, mitten in all der Reizüberflutung des Tages schönen, unaufgeregten Geschichten zu lauschen. Die Geschichten werden mit super angenehmen Stimmen, mit ganz zarten Soundeffekten und immer wiederkehrenden Figuren erzählt, die sich irgendwann wie Freunde und Freundinnen anfühlen. Die Hörspiele, die von Mimi mit Glitzersand aus dem Traumland hergezaubert werden, bieten den Kindern ruhige und lustige Momente, schöne Lieder zum Mitsingen und das Ganze in etwa 5- bis 7-minütigen Folgen, sodass auch ganz kleine Pausen in den Alltag eingebaut werden können und auch mal dabei helfen, kurze Wartezeiten zu überbrücken. Wir sind jedenfalls schon große Fans von Mimi, die Kindern richtig toll hilft, von einem langen Kita-Tag runterzukommen, ohne danach ins große Überreizungsmedienloch zu fallen. Hört mal rein in die Traumwelt von Mimi in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit deiner kleinen Pause und dem Elterngespräch.
Ja, du guckst mich so an, Christine, als ob ich was dazu sagen sollte.
Ja, ich hatte so verstanden, dass das dein Job ist.
Also die Mutter weiß schon alles. Ich weiß gar nicht, warum sie uns schreibt.
Naja, sie hat ja ein Gefühl.
Genau, aber sie sagt, liegt es daran, dass wir zu viel richtig machen wollen? Ja. Liegt es an der Flut von Informationen, wie wir am Anfühlsamstag auf unsere Kinder eingehen müssen? Ja. Oder liegt es an der Angst, unseren Kindern langfristig zu schaden? Ja. Hm. Punkt. De dunk.
Und trotzdem alles richtig gemacht, ne?
Was alles richtig gemacht?
In der Situation. Ich meine, sie hat ja die ganze Zeit ihre Begleitung angeboten.
Weißt du, ich sag mal, wenn du mich fragst, wobei braucht das Kind Begleitung? Also es will durchs Auto krabbeln und die Mutter hat beschlossen und ich will das nicht.
Ja.
Dann hat sie das Liebchen genommen und ist mit ihr reingegangen.
Mhm.
Und da wird es eigentlich interessant. Dann ist die auf dem Weg schon sauer.
Mhm.
Dann tragen ihr Eltern häufig dazu bei, dass die Situation eskaliert, indem sie versuchen, sie zu deeskalieren. Ja, also wenn die Tochter zur Haustür rennt, dann würde ich den Schlüssel rumdrehen, anstatt sagen, nein, lass das, bis ich mich schließlich davor setze. Also am Auto war die Mutter noch sehr klar und deutlich, das will ich nicht.
Mhm.
Jetzt frage ich mich, was hält die Mutter davon ab, auch zu Hause dabei zu bleiben, zu sagen, das will ich nicht.
Aber die Antwort auf deine Frage ist ja eigentlich in genau der Überschrift, nämlich, die hat Schuldgefühle und das hält sie davon ab, klar zu bleiben.
Aber erstmal, am Auto konnte sie das noch.
Mhm.
Am Auto konnte sie noch sagen, das will ich nicht mitkommen.
Mhm.
Dann ist sie zu Hause, das ist irgendwie auseinandergeflogen.
Ja, genau.
Und die Frage ist, an welcher Stelle fliegt mir auseinander, dass ich sage, nein, du durftest nicht durchs Auto klettern und durch die Haustür raus darfst du auch nicht.
Aber kennst du das nicht, wenn man total überrumpelt ist von einer heftigen Reaktion des Kindes? Also, dass man plötzlich so denkt, so, oh, okay, und dann fängt man an, ins Schlingern zu geraten?
Ja, das ist geschenkt. Ich sag, also, das ist ja nicht so schlimm, dass man mal schlingert. Aber was sie ja eigentlich erzählt, ist, dass es immer döller und döller geworden ist. Und das hat auch was mit Eltern zu tun, die in das Döller und Döller mit hineingehen.
Mhm.
So. Dann hat sie sich immer wieder auf den Boden geschmissen. Und eigentlich dürfte man ja sagen, 1, 2, 3. Also du hast zweimal probiert, das Auto zu klettern. Ich habe zweimal gesagt, ich will das nicht. Bei 3 kommst du jetzt mit. Du probierst einmal zur Tür zu laufen, da wäre ich allerdings schneller. Die schließe ich direkt ab. Du schmeißt dich jetzt einmal auf den Boden. Dann bleib auf dem Boden. Also um mehrfach mich auf den Boden zu schmeißen, muss ich ja immer wieder aufstehen. Das kann ich ja nicht. Das heißt, die Tochter dreht hoch und dreht immer höher und muss ja auch immer döller reagieren auf, wann merkst du mich eigentlich endlich, Mama oder Papa? Und das hat was damit zu tun, dass die Eltern in der Eskalation nicht mit verschwinden. Dass die dann irgendwann anfängt, mit dem Kopf auf den Boden zu hauen. Das sieht dramatisch aus, wenn Kinder das machen. Das hört sich auch, das ist ein markerschütterndes Geräusch.
Mhm. Ja, aber da muss man doch dazwischen gehen, oder? Also da muss ich doch hingehen und halten, oder?
Also erstmal wäre, ich finde, eigentlich ist das ja schon so eskaliert, dass davor schon die Frage ist. Also was die Mutter eigentlich sagt, ich habe Schuldgefühle, meinem Kind etwas zu verbieten oder zuzumuten. Und dieses Schuldgefühl macht mich dann handlungsunfähig. Mhm. Ich sage, na gut, wenn du dies nicht darfst, also wenn du nicht durchs Auto klettern darfst, dann darfst du wenigstens zur Haustür rennen. Wenn ich dir die Haustür schon verbiete, dann darfst du dich hier auf den Fußboden schmeißen. Wenn du dich auf den Fußboden schmeißen darfst, dann darfst du auch noch mit dem Kopf dagegen donnern. Die Frage ist, darf ich meinen Kindern zumuten, dass das Leben nicht nach ihrer Nase läuft, sondern dass, wenn ich nicht möchte, dass sie durchs Auto klettern, dann dürfen sie es nicht. Wenn ich nicht möchte, dass sie zur Haustür rausrennen, dann dürfen sie auch das nicht. Und ja, darüber darfst du sauer sein, Mausi. Dafür darfst du dich auch ärgern. Aber nicht immer noch ein weiter hochdrehen. Und im Prinzip, was da passiert ist, ist, dass die Tochter offensichtlich müde war und ihre Ruhe brauchte. Jetzt die Frage, die mich interessiert, ist, wenn die Tochter in ihr Zimmer geht und sagt, ich will meine Ruhe haben, warum rennt die Mutter hinterher und sagt, wollen wir uns vertragen, ist alles gut. Die hat sich zurückgezogen und ruft nach nichts und will auch nichts. Die hatten auch keinen Streit, sondern die Tochter durfte etwas nicht, war damit nicht einverstanden und fertig. Also was ist das, was mich als Mutter dahin treiben würde, zu sagen, ist alles gut? Soll ich nochmal kommen? Willst du nochmal kuscheln? Soll ich dir die Lichterkette anmachen? Soll ich dir die Vorhänge zumachen? Wollen wir uns nicht vertragen?
Aber ich sag dir, woher das kommt. Das kommt von diesem allgemeinen Konsens, dass man Kinder, die anstrengende Gefühle durchleben, nicht alleine lässt. Das ist so der komplette Konsens und der ja auch erstmal sinnvoll klingt, aber ich gebe dir total recht, wenn wir schon bedürfnisorientiert denken, dann hat sie ja eigentlich total klar gemacht, mein Bedürfnis ist, alleine jetzt gerade zu sein, meine Ruhe zu haben, mit meinem Nuckel hier alleine zu liegen und fertig. Aber trotzdem, ich glaube, dieses Begleiten ist, das ist der Punkt, ne?
Ja, ich finde, die Tochter hat gesagt, ich bin nicht einverstanden, ich ärgere mich und ich möchte jetzt hier meine Ruhe haben. Und das kann man doch als Eltern auch respektieren.
Sie konnte etwas, nämlich sich selbst regulieren. Und die Mutter hat das nicht respektiert, dass sie das selbst kann und hat versucht, die ganze Zeit Co. zu regulieren, obwohl sie es gar nicht musste.
Ich glaube nicht, dass die Mutter ihre Tochter nicht respektiert. Das hört sich ja eher an. Und jetzt mal zurück zu der Schuld, dass die Eltern so eine Sorge haben. Etwas könnte schief gehen. Ich habe das ganz oft, dass Eltern Angst haben, dass denn die Kinder, wenn die zusammen durch eine anstrengende Phase durchgehen, dass dann für immer etwas kaputt ist. Und ich glaube, das löst auch diese Schuldgefühle aus, dass wir uns als Eltern, also klar sind wir in der Eltern, als Eltern einer hohen Verantwortung den Kindern gegenüber. Aber Kinder sind keine Computer, die ich als Eltern durchprogrammiere und dann läuft das Programm, bis die nächsten 80 Jahre rum sind, einwandfrei. So funktioniert es leider nicht. Ich glaube, da überbewerten Eltern auch, was ihr Einfluss ist. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass die Frage, wenn wir uns kennenlernen, wir natürlich viele Parallelen in unsere Kindheit ziehen und sagen, was habe ich als Kind gelernt? Wie war das bei uns? Was hatte eigentlich welche Auswirkungen auf mich? Und dann neigen wir dazu, Dinge krass falsch zu erinnern oder über- und unterbewertet zu erinnern, warum auch immer unser Gehirn so funktioniert.
Ja, oder den Kontext auch falsch zu setzen, ne? Ich wurde zum Beispiel auch noch in mein Zimmer geschickt, wenn ich rumgewütet habe. Das ist ja was ganz anderes, wenn ich geschickt werde. Das hat sich furchtbar angefühlt. Oder wenn das Kind von selbst sagt, ich gehe in mein Zimmer und beruhige mich da alleine wieder. Das ist ein großer Unterschied, ob ich das von mir aus mache, weil ich das jetzt fühle, dass ich das jetzt brauche. Oder ob meine Eltern mir die Begleitung, sage ich mal, verweigern, die ich gerne gehabt hätte und sagen, mach's mit dir selbst aus.
Ich weiß nicht, aber der Punkt ist dahinter, man weiß es nicht. Denn wenn du sagst, du, für dich war das furchtbar, ich würde jetzt behaupten, mir war das egal. Also, weil wenn ich mich dran erinnere, dann habe ich da null Emotion zu. Dann denke ich,
ja,
okay.
Ja, das war ja auch völlig normal in den 80ern.
Ne? Nee, aber offensichtlich bin ich da über Grenzen getapert. Das scheint meinen Eltern dann genug gewesen zu sein. Und dann mussten wir halt auf unser Zimmer. Naja, nu. Was ich draus mache als Kind, hat ja etwas mit dem Grundverhältnis zwischen mir und meinen Eltern zu tun. Hat was damit zu tun, wer bin ich und wie geht es danach zwischen uns weiter. Und das sind so komplexe Mechanismen. Es lässt sich nicht vorherprogrammieren zum einen. Zum anderen, glaube ich, ist das Denken dahinter ein verrücktes. Nämlich es geht darum, die Kinder vor der Welt zu bewahren, anstatt sie der Welt gegenüber robust zu machen. Und ich glaube, die Idee von Eltern, wenn etwas schief geht, dann habe ich nicht gut genug aufgepasst, dann habe ich nicht schnell genug reagiert, dann habe ich. Also anstatt andersrum zu erziehen, nämlich zu sagen, wie mache ich dich eigentlich fit für ein Leben, das eine Herausforderung an die nächste reiht. Und für eine Welt, die gar nicht immer so freundlich gesonnen ist und für andere Menschen, die manchmal richtig einen an der Waffel haben.
Aber du meinst jetzt nicht extra die Kinder frustrieren und extra in eine Situation bringen und so weiter, sondern du meinst einfach nur nicht alles wegpuscheln. So.
Genau, also ich glaube auch, das funktioniert nicht. Es funktioniert auch nicht, wenn ich sage, so mein liebes Kind, heute haben wir mal Frustrationstoleranz auf den Stundenplan.
Doch, das funktioniert, wenn man Monopoly spielt.
Nee, aber das ist ja, weißt du, das natürlich meine ich das nicht. Aber ich glaube, diese Schuldfrage hat was damit zu tun, dass Eltern überschätzen, was ihr Einfluss ist.
Ihre Aufgabe auch ist, oder?
Ja, aber ich glaube, die überschätzen den Einfluss und sie überschätzen die Programmierfähigkeit ihrer Kinder. Und sie unterschätzen den Einfluss von Geschwistern, Schule, Freunden, Lebenserfahrungen, die einfach kommen, also die man gar nicht vorhersehen kann oder steuern kann.
Aber für was könnte man denn Schuld empfinden als Eltern? Nur um das mal abzuklären. Was wäre sowas, wo ich sagen kann, okay, ich habe ja als Eltern wirklich Schuld auf mich geladen.
Da, willst du meine Liste hören? Dann sind wir hier übermorgen noch. Es gibt einen berühmten Philosophen, der hat mal so schön gesagt, das Leben, vielleicht war es auch ein Schriftsteller, ist ja wurscht, jemand sehr Schlaues, hat mal gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und ich glaube, das ist das, wo man sich als Eltern in Schuld verhakt, dass ich jetzt natürlich zurückgucke und denke, ah, wenn ich das schneller über eins meiner Kinder verstanden hätte, dann hätte ich in den und den Situationen viel geduldiger reagiert. Ja. Ah, wenn ich das besser recherchiert hätte, dann hätte ich sie auf eine andere Schule geschickt. Ah, also listenweise.
Aber das geht uns allen so,
ja,
oder?
Aber ich kann es eben nicht mehr zurückdrehen. Aber natürlich sehe ich rückwärts, wo alles irgendwie clever hätte laufen können und glatter und fehlerfreier und besser. Ich habe von meiner Mutter was gelernt, da bin ich ihr sehr dankbar für. Und zwar hatte ich, als mein erstes Kind ganz klein war, war ich bei so einem komischen Zahnarzt, der hat gesagt, nee, also das ist da alles ganz, ganz kaputt. Das müssen wir für 7.000 Euro renovieren.
Beim Kind?
Nein, bei mir.
Bei dir?
Und dann war meine Mutter gerade zu Besuch und habe ich sie ganz schön rund gemacht, dass die unsere Zahnpflege so vernachlässigt haben, als wir klein waren und ich jetzt die teuren Kosten dafür zahlen muss. Dann hat meine Mutter mich so lieb angeguckt und hat gesagt, du, hätte ich das damals besser gekonnt, hätte ich das besser gemacht.
Ja.
Und das hatte was total Entlastendes. Sagen, stimmt. Also meine Eltern und meine Großeltern auch. Alle machen es wahrscheinlich, so gut sie können, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Und mehr haben wir nicht im Angebot. Und ich glaube, es reicht ganz häufig, also auch für eine gelungene Biografie, wenn Eltern auch später im Leben noch anerkennen, welche Folgen ihr Verhalten hatte. Und man auch als erwachsene Person noch sagen kann, ich hätte, glaube ich, damals dies oder jenes gebraucht. Und das hat Folgen, dass ihr das nicht hattet oder nicht gemacht habt. Und wenn, also A, wenn man das den Eltern sagen kann und B, wenn man dann Eltern hat, die sagen, ich schlag mich dusselig, das war mir nicht bewusst oder ich habe da oft drüber nachgedacht, da hast du recht, hat das auch spät noch eine ganz heilsame Wirkung. Und das ist, sagt ja beim Fuhrmann, nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Ich glaube, die Frage, wie man mit Schuld umgeht, ist die mit wie emotional offen und ansprechbar bleibe ich durch die Biografie meiner Kinder hindurch.
Für diese Fehler, in Anführungsstrichen, die passiert
was
sind.
Was auch immer dann Fehler sind. Denn, sag ich mal so, meine Geschwister werfen meinen Eltern was anderes vor als ich.
Ja. Also, ja, voll. Ja,
genau.
Total. Und manchmal auch wirklich konträr.
Total.
Ja, dass man denkt, so, was denn jetzt? Hätte ich strenger, hätte ich lascher, was? So, man wird ja ganz verwirrt.
Richtig. Und das, was für meinen Bruder sicherlich hilfreich war, habe ich als irrwitzig ungerecht empfunden. Also sich auch klar zu machen, dass es eben nicht richtig geht. Wir schiffen so durch die Momente durch. Und ich glaube, was man immer sagen kann, ist, was ich tue, ich begegne dir mit Liebe und ich begegne dir mit dem, wie ich es glaube, gerade gut hinzukriegen.
Ja.
Ich glaube, das ist ein gesunder Boden.
Ein lieber Gruß an dich an dieser Stelle, die du oder der du hier gerade den Podcast lauschst. Wo auch immer du uns gerade zuhörst, danke, dass du unter all den vielen Podcasts, die es gibt, uns für deine kleine Alltagspause ausgewählt hast. Und weil Alltagspausen nicht nur für uns Großen unheimlich wichtig sind, sondern auch für die Kleinsten, haben wir heute einen richtig tollen Kinder-Podcast-Tipp im Gepäck für alle Kinder ab 2 Jahren. Und zwar den RBB-Podcast Mimi Sandmädchen, den ihr exklusiv in den ARD-Sounds hören könnt. Vielleicht kennt ihr schon den Sandmännchen-Podcast, der bei ganz vielen Familien, auch bei uns übrigens, mit all den schönen Gute-Nacht-Geschichten fest zur Abendroutine gehört. Und mit Mimi Sandmädchen gibt es jetzt auch für die kleinen Ruheinseln am Tag einen Podcast, der Kinder dazu einlädt, mitten in all der Reizüberflutung des Tages schönen, unaufgeregten Geschichten zu lauschen. Die Geschichten werden mit super angenehmen Stimmen, mit ganz zarten Soundeffekten und immer wiederkehrenden Figuren erzählt, die sich irgendwann wie Freunde und Freundinnen anfühlen. Die Hörspiele, die von Mimi mit Glitzersand aus dem Traumland hergezaubert werden, bieten den Kindern ruhige und lustige Momente, schöne Lieder zum Mitsingen und das Ganze in etwa 5- bis 7-minütigen Folgen, sodass auch ganz kleine Pausen in den Alltag eingebaut werden können und auch mal dabei helfen, kurze Wartezeiten zu überbrücken. Wir sind jedenfalls schon große Fans von Mimi, die Kindern richtig toll hilft, von einem langen Kita-Tag runterzukommen, ohne danach ins große Überreizungsmedienloch zu fallen. Hört mal rein in die Traumwelt von Mimi in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit deiner kleinen Pause und dem Elterngespräch. Ja, ich weiß, dass wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass mir hier ein Podcast-Gast gesagt hat, Kinder zu haben bedeutet auch immer, ihnen etwas schuldig zu bleiben. Und dass ich das sehr entlastend fand. Und du hast gesagt, du bist dir nicht so sicher, ob du es unterschreiben würdest. Aber ich will es nochmal ganz kurz ausführen, weil ich finde nicht, dass man damit die große Schuld auf sich geladen hat und sich schuldig fühlen muss, weil ich glaube, so hattest du es aufgefasst, sondern ich finde es wahnsinnig entlastend, sich das mal klar zu machen, genau das, was wir gerade gesagt haben. Du wirst nicht, also keiner von uns wird Kinder großziehen, die mit 30 sagen, Mensch, Mama, an jedem Tag meines Lebens, in jeder Sekunde, in jeder Situation hast du so toll reagiert und alles richtig gemacht, dass ich jetzt mit allem ausgestattet bin, was ich brauche für jede Situation, die mir widerfahren kann. Das wird nicht passieren einfach. Und selbst wenn man nach bestem Wissen und Gewissen handelt.
Aber glaubst du, also, finde ich das nicht? Ich finde, ja, also manchmal hört meine Mutter den Podcast, deswegen hoffen wir jetzt mal, dass sie den nicht hört, ja? Ich finde, meine Eltern haben echt ganz schön viel vergurkt. Wirklich, wirklich gar nicht so wenig. Und trotzdem könnte ich sagen, bin ich mit allem ausgestattet, was ich für dieses Leben brauche. Und die haben es so gut gemacht, wie sie konnten.
Ja.
Als die Personen, die sie sind. Und davon habe ich richtig viel gelernt. Auch an den ganzen Sachen, die in die Büchs gegangen sind. Und das, was ich da nicht gelernt habe, das habe ich woanders gelernt.
Ja.
Und dass meine Eltern, auch wenn sie zu zweit sind, mir nicht alles beibringen können, dafür ist das Leben auch zu viel. Ich glaube, dass es ein Unterschied ist, weil wenn ich sage, ich bleibe meinen Kindern etwas schuldig, beschreibt das eine Beziehung zwischen uns, die ich, glaube ich, nicht so gern zu meinen Kindern beschreiben würde. Ich würde gerne andersrum sagen, alles, was ich zur Verfügung hatte, habe ich euch verschenkt. Und deswegen schulde ich euch nichts, weil ihr alles von mir bekommen habt, was ich vermittelnswert fand.
Und das kann
Gurke
sein, oder? Ich
habe mir große Mühe gegeben, euch nicht zu vermitteln, was ich schrabbelig finde.
Naja, ich verstehe, was du an der Begrifflichkeit schuldig nicht magst.
Das eine ist positiv gerichtet, das andere ist das Defizit beschreibend. Und ich würde mal sagen, die meisten Eltern erziehen ihre Kinder nicht defizitär. Die meisten Eltern erziehen ihre Kinder zu lebensfähigen Menschen. Aber ich sag mal zurück zu dem Schuldgefühl, in dem Selbstbewusstsein zu sein und zu sagen, ob die Mutter dem Kind da jetzt dreimal hinterher rennt, würde ich jetzt nicht machen, aber bitte, deswegen ist sie noch lange nicht schuldig. Ne? Aber in das Selbstbewusstsein zu kommen, zu sagen, du darfst dich entscheiden, wie du dich entscheidest und du bist bei mir generell gut aufgehoben. Also bin ich sowieso die einzige Mutter oder der einzige Vater, den du jemals kriegen wirst.
Ja.
Ne? Deswegen müssen wir unseren Frieden miteinander machen. Und zum anderen kann ich abends in den Spiegel gucken und sagen, okay, ich war vielleicht halt nicht mega geduldig. Und okay, vielleicht war ich auch gestresst. Und okay, vielleicht hatte ich auch echt keinen Bock, das Buch zum 10. Mal zu lesen. Aber habe ich mein Kind heute lieb gehabt? Und habe ich es heute gekuschelt und gepuschelt? Und habe ich dafür gesorgt, dass es sich bei mir im Großen und Ganzen in Sicherheit fühlt? Kann ich einen Haken dahinter machen, sage ich, obwohl ich vor 5 Minuten gesagt habe, natürlich ist auch meine Schuldliste ewig lang, gehört zu den Paradoxien des Lebens.
Das heißt, es geht nicht darum, hey Eltern, fühlt euch nicht schuldig, sondern es geht darum anzuerkennen, dass es diese Situationen einfach gibt und einen Umgang damit zu finden, der nicht ist, shame on me forever.
Weißt du, ich glaube, das Blöde ist, dass Elternsein eine nach oben hin offene Skala ist. Du wirst niemals den Punkt erreichen, wo man sagen kann, alle Elternpunkte abgefangen. Perfekte Kür.
Aber das meinte ich, ja.
Aber das gibt es nicht.
Das gibt es nicht, genau.
Genau. Und damit seinen Frieden zu machen, insofern, es gibt einen sehr berühmten Kindheitsforscher, Winnicott heißt der, der sagt, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, gut genug zu sein. Und mal zurück, weil wir so oft auch über Mangel sprechen oder über Dinge, die schieflaufen. Auch in dem, was ich zu Hause nicht mitbekomme, ist ein Entwicklungsimpuls drin, mhm. etwas, über das ich hinauswachsen kann, etwas, was ich trotz meiner Eltern oder über sie hinaus geschafft habe und mir woanders abgeholt habe. Die absurde Idee, die Eltern haben, ist ja, ich mache um mein Kind herum einen wattigen Kokon, sodass immer alles in Ordnung ist. Das ist entwicklungshemmend.
Ja.
Ja, es muss etwas geben, wo die Kinder wie so kleine Küken mit ihrem Eizahn gegen die Hülle tockern können und sich beschweren können. Das hat man mal bei Kindern vorgelegt. Das ist absurd, über was die sich beschweren oder ihren Eltern vorwerfen. Aber es gibt ja sonst nichts vorzuwerfen, weil schon für alles gesorgt ist. Das ist irre manchmal. Und ich glaube, aus dem Schuldgefühl kann man sich nur selbst entlassen. Also jetzt, ich hatte ein Schuldgefühl wegen blablabla, lange Geschichte. Aber habe ich dann mit den Kindern im Bett gelegen, da waren die schon, keine Ahnung, 14 und 16. Und da sind mir echt die Tränen gekommen. Ich habe gesagt, ich finde es so schrecklich, ich ärgere mich so doll, dass ich das so gemacht habe. Und ich wünschte, das wäre anders gelaufen. Und dann waren die ganz entzückend und haben gesagt, also ach ja, echt, so schlimm finden sie es jetzt gar nicht.
Ja, guck mal.
Also ja, weiß nicht, so toll, aber ja, mein Gott.
Die brauchen ja auch eine gewisse Reife, um bestimmte Dinge dann einschätzen zu können. Ich fand zum Beispiel, ich hatte letztens auch einen total bezaubernden Moment mit meiner jetzt 20-jährigen Tochter, der plötzlich klar geworden ist, huch, ich komme ja jetzt in dieses Jahrzehnt rein, in dem du dann Mutter geworden bist, in dem du dann plötzlich mit mir konfrontiert warst, so wie ich war. Krass. Also plötzlich wurde ihr klar, dass wir nicht zwei unterschiedliche Spezies sind. Weil ich glaube, Kinder denken manchmal, man sei so unterschiedliche Spezies. Ich finde es immer so lustig, wenn meine Kinder darüber stöhnen, die Spülmaschine ausräumen zu müssen. Wenn ich denke so, du hast mir gerade 2 Stunden dabei zugeguckt, quasi, wie ich hier rumräume. Und jetzt findest du es zu viel verlangt, mal ganz kurz 5 Minuten was zu machen. Was denkst du, bin ich irgendwie ein anderer Schlag Mensch oder so, dass wir so unterschiedlich uns behandeln? Und das geht verloren, wenn die dann selbst in dieses Alter kommen und denken so, aha, so ist es also, so und so alt zu sein, so und so, so ist es dann auch Eltern zu sein und so. Ich glaube, vieles kommt erst in der Retrospektive auch an Verständnis, ne? Aber es geht ja nicht mal um Schuld, die die Tochter ihr gegeben hat. Ich glaube, es fühlt sich für sie so an, wie so eine Strafe. Du darfst jetzt nicht zu mir kuscheln kommen. Du darfst jetzt mich nicht hier begleiten. Und ich mach das jetzt mit ihm hier mit mir alleine. Und du sollst mal dich schön schlecht fühlen und so. Und das ist ja wahrscheinlich 0,0 die Intention, nicht mal unterbewusst des Mädchens gewesen, sondern das war ein, ich merke, ich schauke mich hier gerade hoch mit dir. Und deswegen nehme ich jetzt meinen Nuki, der will nichts von mir, der fragt mich nichts, der ist einfach nur da.
Der Abstand von perfekt ist das, was einen wahnsinnig macht in der Schuld. Und ich kann die Sorge schon auch verstehen. Das hat, glaube ich, mit Funkfernsehen und Romanen zu tun, wo manchmal, glaube ich, die Einzelereignisse krass überinterpretiert werden.
Ja.
Ich würde sagen, und dann gab es ein Ereignis und danach ging die Welt kaputt.
Ja.
Und da muss man ja mal sagen, das stimmt nicht. Mhm. Also viele Leute erleben wirklich entsetzlich traumatische, also oder potenziell traumatisierende Dinge und gehen daraus unbeschadet hervor. Wohingegen andere Leute Sachen erleben, wo man denkt, naja, also mal ganz ehrlich, und die knacken da 100 Jahre dran.
Total.
Es ist nicht vorhersehbar, aber was man immer findet, die unbeschadeten Menschen haben mit deutlichem Abstand gesunde, stabile Beziehungen zu ihren Eltern, die wie ein Sicherheitsnetz wirken. Und ich glaube, gesunde, stabile Beziehung zu meinen Eltern heißt nicht, meine Eltern haben sich als Bettvorleger zur Verfügung gestellt, sondern meine Eltern haben mir Sicherheit geboten und die Kraft, mich halten zu können.
Ja.
Und das ist ja das, was die Mutter, also jetzt, wir müssen uns da die Situation ausmalen. In dem Moment, wo sie sagt, nein, das tust du nicht und ihr Kind durchaus weint und strampelt ins Haus trägt oder sich vor die Tür setzt und sagt, nein, du gehst hier nicht durch, mag für die Tochter frustrierend sein und ist aber ein so stabiles Angebot von, hier bin ich, du kannst dich auf mich verlassen. Und wenn ich das sage, Mauselein, dann meine ich es auch. Und da darf die Tochter drüber wüten und die darf die wunderschöne Erfahrung machen, ich flipp aus und meine Mutter ist stark genug, um mich zu halten. Meine Mutter ist stark genug, um sich drüber hinwegzusetzen und zu sagen, ja, da wird man manchmal sauer, wenn man nicht kriegt, was man haben möchte, das ist okay.
Ja.
Und bis zu dem Punkt ist doch alles in bester Ordnung und dann Jetzt, das finde ich so süß, weil die Mutter ja denkt, wenn die Tochter alleine einschläft, das hört sich ja an, als ob die Mutter das als eine Beziehungsabsage empfindet.
Ja.
Und das ist es ja gar nicht, sondern es ist ja eine Ermächtigung. Es
total.
Ist ja im Prinzip
das ist ein Entwicklungsschritt, den sie sich mal
ein
eben
ein kindlicher Mittelfinger, den die Tochter aushält und sagt, so, jetzt gehe ich aber schlafen. Und das ist eigentlich was Tolles. Das ist Autonomie.
Mhm.
Sagen, du machst nicht, was ich will, dann mache ich mich eben selber. Sehr gut. Das ist toll, wenn du dich anfängst, selber zu machen. Mega. Mhm. Und ich glaube, auch das löst häufig Schuld aus, wenn die Kinder sich von uns emanzipieren, was sie sollen. Ist ja immer mal die Frage für uns als Eltern, sind wir dann überflüssig, waren wir nicht gut genug? Mhm. Wieso will sie mich nicht mehr? Wieso geht sie jetzt ihren Weg ohne mich? Und das setzt sich ja bis in die Pubertät vor, wo Eltern dann häufig gekränkt und beleidigt sind, wenn Kinder ihren Weg ohne sie gehen wollen oder auch sagen, dein Entwurf finde ich nicht mehr cool. Und mithin finde ich auch dich nicht mehr cool. Und guck mal, ich kann es ganz gut ohne dich.
Ja, ja. Und es wird ja immer schwer, immer schlimmer, je mehr du deinen Finger drauf machst und sagst, das war jetzt aber schlimm. Ein lieber Gruß an dich an dieser Stelle, die du oder der du hier gerade den Podcast lauschst. Wo auch immer du uns gerade zuhörst, danke, dass du unter all den vielen Podcasts, die es gibt, uns für deine kleine Alltagspause ausgewählt hast. Und weil Alltagspausen nicht nur für uns Großen unheimlich wichtig sind, sondern auch für die Kleinsten, haben wir heute einen richtig tollen Kinder-Podcast-Tipp im Gepäck für alle Kinder ab 2 Jahren. Und zwar den RBB-Podcast Mimi Sandmädchen, den ihr exklusiv in den ARD-Sounds hören könnt. Vielleicht kennt ihr schon den Sandmännchen-Podcast, der bei ganz vielen Familien, auch bei uns übrigens, mit all den schönen Gute-Nacht-Geschichten fest zur Abendroutine gehört. Und mit Mimi Sandmädchen gibt es jetzt auch für die kleinen Ruheinseln am Tag einen Podcast, der Kinder dazu einlädt, mitten in all der Reizüberflutung des Tages schönen, unaufgeregten Geschichten zu lauschen. Die Geschichten werden mit super angenehmen Stimmen, mit ganz zarten Soundeffekten und immer wiederkehrenden Figuren erzählt, die sich irgendwann wie Freunde und Freundinnen anfühlen. Die Hörspiele, die von Mimi mit Glitzersand aus dem Traumland hergezaubert werden, bieten den Kindern ruhige und lustige Momente, schöne Lieder zum Mitsingen und das Ganze in etwa 5- bis 7-minütigen Folgen, sodass auch ganz kleine Pausen in den Alltag eingebaut werden können und auch mal dabei helfen, kurze Wartezeiten zu überbrücken. Wir sind jedenfalls schon große Fans von Mimi, die Kindern richtig toll hilft, von einem langen Kita-Tag runterzukommen, ohne danach ins große Überreizungsmedienloch zu fallen. Hört mal rein in die Traumwelt von Mimi in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit deiner kleinen Pause und dem Elterngespräch.
Aber ich glaube, mal zurück zu der Frage, es gibt viele Gründe, sich schuldig zu fühlen. Es gibt viele Gründe,
sich zu verzeihen.
Ich glaube nicht, dass man sich was verzeihen muss, sondern mit sich selbst in ein gutes Team zu kommen.
Mhm. So defizitär, wie man ist, oder eben auch nicht.
Nee, genau, sondern wirklich in einer positiven Beschreibung zu bleiben. Ich will nochmal meine Mutter, das war lustigerweise am selben Tag, als wir diese Zähneputzgeschichte miteinander haben, hat sie richtig bescheuert mit meiner Tochter gespielt. Mhm. So, ich habe mich richtig geärgert. Ich sagte, also Mama, ganz ehrlich, so spielt man auch nicht mit kleinen Kindern. Dachte ich damals noch. Und dann drehte sie sich um und sagte zu mir, weißt du was, ich bin diese Oma. Und deine Tochter wird damit zurechtkommen müssen, dass ich so bin.
Mhm.
An dem Tag habe ich direkt 2 Backpfeifen von ihr bekommen, offensichtlich. Das fand ich aber auch wirklich, wirklich hilfreich, zu sagen, okay, das stimmt. Wir sind, wer wir sind. Und unsere Kinder sind auch, wer sie sind. Und wir müssen miteinander zurechtkommen. Und je freundlicher ich auf mich blicke und je fehlerfreundlicher vor allem, es wird ja immer überall so gehypt, außer dass es niemand tut, desto besser ist das Modell, was ich meinen Kindern anbieten kann. Also die liebevolle Beziehung zu mir ist ein total tolles Modell für die Kinder, wenn sie eine liebevolle Beziehung zu sich lernen sollen. Das heißt ja nicht, dass man über Fehler und Schuld einfach hinwegbügelt. Aber ich finde diese Idee von, ich bin ganz in Ordnung und du, Bärchen, bist auch ganz in Ordnung. Und jetzt müssen wir irgendwie miteinander in Reibung geraten. Und Mama erzeugt das Hitze und Mama erzeugt das Kuschelei und irgendwie unseren Weg durchs Leben finden. Und ich bin in Ordnung. Ich bin keine Zumutung. Und was ich dir biete, ist super. Ich bleibe dir nichts schuldig. Du hast alles gekriegt.
Ja. Weißt du, was ich aber auch nochmal ganz spannend fand? Ich habe heute Morgen was gelesen. Da muss ich gerade dran denken, dass die Generation, die in den 80ern und 90ern aufgewachsen ist, dass die einen sogenannten Ankunftsfehler fühlen, weil sie eine Happy-End-Generation sind. Also wir wurden so viel mit Filmen gefüttert, in denen es einen glücklichen Endzustand gibt, der als etwas Immerwährendes dargestellt wird. So, und die spielenden Kinder im Garten und Mama und Papa sitzen verliebt guckend im Garten und die so. Und das ist ja so ein Ende, von dem man denkt, sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und das ist halt diese Ankunftsfehler. Ich fand es super spannend und dachte, ja, und dieses Elternsein ist ja kein Ankommen. Das ist ja kein Happy-End-Zustand, der dann immer während zufrieden und glücklich und so. Dann wird geschrien, dann wird getobt, dann wird verhandelt, dann wird geschaut, dann wird geweint und so weiter. Ne? Also du hast ja ständig ein Abgleichen mit, wie wollen wir es machen, wie fühlt sich's für alle gut an, aber diese Zufriedenheit auf allen Ebenen, die haben wir ja nicht.
Für immer.
Für immer.
Gibt so einen lustigen Witz, wo ein 95-Jähriger und seine 94-jährige Frau beim Scheidungsanwalt sitzen. Mhm. Und dann sagt der Anwalt, darf ich mal fragen, 95, 94, was machen Sie hier bei mir bei einer Scheidung? Und dann sagt die 94-Jährige, ach, wissen Sie, wir wollten warten, bis die Kinder gestorben sind.
Ja, das habe ich auch gesehen irgendwo.
Also ich will sagen, ich glaube, man bleibt, solange man lebt, in der Hoffnung, dass es den Kindern gut geht und dass sie es gemütlich haben und immer in der Frage, hätten wir mehr geben müssen. Oh, jetzt haben sie ein Haus gebaut und wir konnten ihnen gar keine 50.000 dazu schenken. Und ja. Oh, jetzt haben sie Kinder und wir können gar nicht genug helfen. Das finde ich eine wirklich gute Frage. Wie kommt man als Familie gegenseitig dazu, sich mehr zu transportieren? Du bist genug.
Ja. Ist auch sehr modisch zu sagen, du bist es nicht. Gerade der Elterngeneration gegenüber, denke ich mir so. Also die Leute, die gesagt haben, Mensch, die Großeltern sind top und da ist alles 1A, das ist selten.
Ja.
Ja.
Weil es auch nicht schaffbar ist.
Ja.
Es ist nicht schaffbar.
Aber dieses, vielleicht ist man sich nicht schuldig einfach, sondern man kann gucken, ob die anderen nicht wollen oder nicht können. Und da haben wir ja letztens auch schon mal drüber gesprochen.
Ich finde, also ich würde Folgendes sagen, also ich bin als Eltern meinen Kindern körperliche und emotionale Sicherheit schuldig.
Mhm.
Da wäre ich auch ziemlich vehement mit.
Ja.
Und wenn das gegeben ist, dass du bei mir heute und sicherlich auch morgen und solange ich dich kenne, körperlich und emotional in Sicherheit bist, kann man den 90-prozentigen Haken setzen. Ich bin meinen Kindern nicht schuldig, mit ihnen Hausaufgaben zu machen, mit ihnen Fernreisen zu machen, jedem Fußballspiel beizuwohnen, die Kindergeburtstage tipptopp ausgerichtet zu haben und ihnen Markenklamotten und ein Mega-Handy unter den Hintern zu schieben.
Oder sie über Autopolster laufen zu lassen.
Richtig. Und das eine vom anderen zu trennen und zu sagen, das eine ist Luxus, das andere ist lebenswichtig.
Mhm.
Und ich glaube, wenn das Lebenswichtige getan ist, dann darf man ein- und ausatmen und sagen, okay, wir sprechen jetzt über Leberpaté oder französischen Bergkäse.
Ja.
Aber Brot und Butter ist genug da.
Ja, sehr schön. Gutes Stichwort, um zu Brot und Butter in die Mittagspause zu starten. Elke, vielen, vielen Dank. Es war wie immer eine Freude. Und ja, also ich weiß schon jetzt, das wird mich heute den ganzen Tag begleiten.
Mich auch.
Das Thema. Ja, ja, das ist so, es gibt so Themen, ne, wo man denkt, da komme ich jetzt auch nicht so ganz raus.
Aber es ist ein ich sag mal, auch in der Erwachsenenberatung, es ist ein Dauerthema.
Ja.
Und Schuld und Scham ist überall, wo Menschen sind, ein Dauerthema. Ja, richtig.
Ja.
Und ich glaube, da kann man, wie die Mutter richtig sagt, da kann man 100 Folgen mitfüllen, weil es so viele Facetten hat.
Stimmt. Also vielen Dank für den Anlass, hier die eine Folge mal zu machen. Und wir haben ja auch schon letzte Folge über Schuld und Verantwortung von Kindern geredet.
Darf ich noch was sagen?
Ja, bitte.
Auch wenn du Mittagsessenshunger hast. Aber ich will noch mal eine Sache zur Selbstwahrnehmung anbieten. Und mal der Frage von, wenn die Mutter, also das Kind schläft und die Mutter sitzt etwas schuldbewusst in der Küche. Und sich mal zu überlegen, welche Körperhaltung bringe ich eigentlich mit, wenn ich schuldig bin?
Mhm.
In was für ein Mienenspiel gehe ich? In welche Körperhaltung gehe ich? Und was ist dann mein Angebot an mein Kind? Und ist das sicherheitsspendend? Ist das beziehungsfördernd? Oder mache ich mein Kind damit unbotmäßig mächtig und dann auch wieder schuldbewusst? Ich muss mich schlecht fühlen, weil Papa sich schlecht fühlt, weil ich mich schlecht fühle, weil er sich schlecht fühlt. Und in welche andere Körperhaltung und Mimik möchte ich eigentlich hinein? Was ist das Angebot, von dem ich mal, bevor ich spreche, denke, ich glaube, kleine Maid, so kommen wir besser miteinander ins Geschäft. Und das ist, finde ich, bevor man sich in diese 100 Stunden Gehirnwindungen verliert, nochmal interessant zu merken, damit mein Kind sich sicher und geliebt fühlt, braucht es Eltern, die nicht in Schuld versinken,
ja,
sondern Eltern, die sich aufrichten und sagen, ja, ist was schief gegangen, in die Hände gespuckt, Pugibär, das kriegen wir nachher besser hin. Los geht's.
Und weiter geht's, ne?
Genau.
So, in diesem Sinne. Und weiter geht's. Vielen Dank.
Anregungen und Wünsche an podcast@eltern.de.
Ich liebe das, Elke.
Ich habe das jetzt übernommen.
Das war schön.
Habe ich gekapert.
Ja, sehr schön. Und wir freuen uns über alles, was ihr uns schreibt. Informationen zu dieser Folge, Elkes neues Buch, das ihr schon mal vorbestellen könnt und so weiter, findet ihr in unseren Shownotes. Und ja, nächsten Donnerstag geht's hier weiter. Bis dahin sagen Elke und ich
alles Liebe aus Hamburg.
Tschüss.